Herzlich willkommen zu unserem heutigen Amundi Marktupdate Call. Ich begrüße Sie ganz herzlich, wo immer Sie uns heute hören, sei es in Deutschland oder auch in Österreich oder auch einige haben sich aus der Schweiz zugewählt. Mein Name ist Peter Bartstüber. Ich bin hier bei Amundi München Generalbevollmächtigter und heute führe ich Sie durch diese, ja, bestimmt spannenden 45 Minuten. Was machen wir heute? Wir stehen in der Mitte des Jahres und wir wollen heute die letzten 6 Monate Revue passieren lassen und wirtschaftlich und politisch einordnen und bewerten. Aber das ist nur der eine Teil der Geschichte. Der zweite Teil ist aus meiner Sicht der wichtigere. Wir wollen nach vorne schauen. Wir wollen nach vorne schauen auf das zweite Halbjahr 2023. Das kann nämlich wirklich für uns alle, die wir in unserer Branche unterwegs sind, spannend werden. Deswegen habe ich heute bei mir Helene Windischbauer zu Gast. Sie ist mit mir live im Call. Helene Windischbauer ist bei Amundi die Multi-Asset-Expertin und Leiterin dieses Bereiches am Standort Deutschland. Willkommen, Helene. Ich bin froh, dass du es bei dem Unwetter gestern noch rechtzeitig nach München geschafft hast. Du warst gestern auch auf der Bühne bei NTV und hast deine Markteinschätzung gegeben und das mit dem Zug war nicht ganz einfach. Also schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf deinen Part. Helene wird eine ja, kurze, circa 15-minütige Präsentation mit einigen wichtigen Aussagen haben und dann sehr gerne werde ich danach noch in die Diskussion mit dir einsteigen und zentrale Aspekte, wo ich glaube, dass es notwendig und wichtig ist und richtig, mit Ihnen gemeinsam vertiefen. Wir haben wieder einige aussagekräftige Charts und Darstellungen für Sie zusammengestellt. Die Präsentation erhalten Sie natürlich wie immer im Nachgang. Aber jetzt gleich mal in medias res sozusagen. Zunächst der Blick auf die Märkte, Helene. Das erste Halbjahr ist gelaufen, 30,6, Jahresmitte ist vorbei. Wo stehen wir? Bitte.
Vielen Dank, Peter. Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen, ja, Halbjahresausblick noch ins verbleibende Jahr hinein. Was wird uns zwischen dem Sommer und der Sommerpause dann in den Winter, in den Herbst hinein erwarten? Ich möchte aber starten mit einem Rückblick ins erste Halbjahr, deshalb gerne auf die erste Seite. Und das Bild ist so ganz anders, als Sie es ja sonst kennen. Sonst machen wir ja immer einen relativ kurzfristigen Marktrückblick des laufenden Monats. Und hier haben Sie jetzt mal die 6 Monate seit Jahresanfang auf einen Blick. Und die Darstellung kennen Sie schon. Ich werde es ganz kurz erklären. Und zwar, Sie haben auch in der Legende gut mitzuverfolgen, wenn Sie rein den Strich haben, dann heißt das, wie die Performance im Minimum und im Maximum in diesem Jahr war. Und der Kreis heißt gerade die aktuelle Year-to-Date-Performance, also seit Jahresanfang bis Ende erstes Halbjahr. Und da fällt natürlich auf, dass gerade bei den Aktien, gerade in Europa, in Japan, Nordamerika, wir eine sehr starke Aktien-Performance-Entwicklung hatten und auch noch gerade hier für Japan oder auch für Nordamerika ja, am Jahreshöchststand sind. Auf der Anleihenseite ist es so, dass wir ein bisschen gemischteres Bild haben. Zum einen sehen Sie auch, dass die Kreise nicht mehr ganz oben an den Linien sich befinden, sondern sich wieder ein bisschen entwickelt haben. Also hier geht es um die Performance. Und da ist natürlich ja so, dass gerade im zweiten Halbjahr die Staatsanleihen verloren haben, denn im zweiten Halbjahr hat sich dann doch gezeigt, dass die Inflation etwas hartnäckiger sein kann, als man erwartet hat und die Zentralbanken auch weiter die Zinsen erhöht haben oder zumindest auf der Tonspur ganz klar darauf hindeuten, dass sie mit ihrem restriktiven Kurs weitermachen würden. Auf der Kreditseite, Emerging Markets Anleihenseite, haben wir ein bisschen eine erfreulichere Entwicklung. Wir sind ja auch insgesamt positiv für Investment Grade Anleihen auf der Unternehmensseite, gerade Euro als auch US. Also das heißt also die beste Qualität an den Unternehmensanleihen. Rohstoffe haben sich in der Tat schwer getan. Vor allem der Ölpreis, der hat wirklich seit einigen Quartalen in Folge verloren. Hier spielt natürlich auch ja, der etwas unsichere Wachstumsausblick global mit rein. Das eher sehr niedrige Wachstum global, aber da kommen wir dann später nochmal drauf. Klar, die Rohstoffe, auch gerade Industriemetalle, haben im Zuge dessen auch gelitten. Positiv Gold, wenn auch in jüngster Zeit auch wieder sich zurückentwickelt. Bei Gold spielt natürlich auch entsprechende Zentralbankpolitik oder auch die absolute Zinshöhe immer eine Rolle. Wenn wir uns auf die nächste Seite begeben, dann möchte ich Ihnen schon mal mitgeben, was unsere wirtschaftlichen und politischen Themen im nächsten Halbjahr sein werden oder im angefangenen Halbjahr sein werden. Also zum einen, die Zentralbanken sind weiter im Fokus. Und da ist kein Dilemma zu lesen, sondern tatsächlich ein Trilemma. Das heißt, die Zentralbanken sind im Spannungsfeld natürlich der Inflation, der Finanzmarktstabilität, aber auch des Wachstums. Gerade die USA hat ja einen leicht anderen Fokus auch oder erweiterten Fokus als die Europäische Zentralbank. Also ganz Wachstum kann man da nicht wegschieben. Dann haben wir das Thema, wir nennen es von West nach Ost. Wir haben die wachsende Bedeutung Asiens. Das wird sich auch nochmal verstärken im zweiten Halbjahr. Kritische Punkte ist zum einen die Struktur des Marktes, die wirtschaftlichen Anfälligkeiten. Also hier denkt man an die Bankenkrise, die wir im März gesehen haben, in den USA beispielsweise. Also hier hat man doch einige Bereiche im Markt, wo man auf das einfach auf die Anfälligkeit achten muss. Geopolitik im Fokus, das ist für uns ganz wichtig. Wir sehen es wenig in den Märkten reflektiert, das geopolitische Risiko. Aber es gibt durchaus Themen, die wir besprechen müssen und die wir uns ansehen müssen. Also auch die Geopolitik weiter im Fokus. Auf der nächsten Seite sehen wir unsere Wachstumsaussichten. Und die Grundaussage ist die, dass wir ein schwaches Wachstum in den Industrieländern erwarten werden, also vor allem in den USA, in der Eurozone, in Großbritannien, das heißt in den USA eine milde Rezession, in Großbritannien ein sehr schwaches Wachstum, aber auch in der Eurozone ein sehr schwaches Wachstum. Anders ist das Bild für die Emerging Markets, vor allem Indien und China. Auch Japan hält sich erfreulich stabil auf einem etwas geringeren Niveau, aber gerade China und Indien mit ihren strukturellen Wachstumsthemen können in diesem Jahr weiter profitieren. Auf der nächsten Seite, sieht man auch das Thema Inflation. Und hier haben wir Ihnen auch nochmal ein zusammenfassendes Bild mitgebracht, denn das sind die Inflationsprognosen in den Industrieländern. Auf der linken Seite kennen Sie soweit für die Eurozone, für die USA und für Großbritannien. Und der gestrichelten Linie sehen Sie das Zentralbankziel um die 2% herum. Und wenn Sie sich die Zeitachse ansehen, baut sich die Inflation ab. Also die Inflation wird nicht mehr so massiv entwickeln. Aber um auf das Zentralbankziel zu kommen, haben wir noch einiges vor uns. Und auf der rechten Seite sieht man die Leitzinsprognosen dann auch von unserem Haus. Also die Zentralbanken werden noch länger auf einem höheren Plateau bleiben und erst dann ab 2024 und wie man hier sieht, tatsächlich auch eher im späteren mittleren Verlauf von 2024 anfangen, die Zinsen zu senken. Also da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Die nächste Seite zeigt Ihnen die Divergenzen in der Geldpolitik weltweit. Wenn man das Bild, was ich in der Folie zuvor gezeigt hatte, reflektiert, dann sieht man beispielsweise, dass in der Fed auch, wenn man sich deren Kommunikation genau anhört, durchaus noch die eine oder andere Zinserhöhung eingepreist ist im Markt, also zumindest mindestens eine Zinserhöhung noch eingepreist, dann wären wir bei 5,5% Fed Fund Rate. Bank of England ist auch noch nicht da, wo sie sein will. Das heißt, da ist auch noch mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen, im Euroraum auch sowieso. Hier haben wir noch mehr Abbauarbeit zu leisten als beispielsweise in den USA. Ein bisschen anderes Bild bei der Zentralbank in Japan. Hier ist eigentlich eher das Thema, wann die Zentralbank von ihrer ganz starken, fast schon Nullzinspolitik abrücken wird und aber vielmehr eben auch von der Zinskurvensteuerung abrücken wird. Das ist noch ein ganz anderes Bild derzeit, als wir es bei uns in den USA oder in Europa haben. Bank of China begleitet das Wirtschaftswachstum. Hier gab es die ein oder andere Zinssenkung, eher moderat. Aber hier ist es eher ein begleitendes Zentralbank als eine restriktive oder die Wirtschaft einbremsende Zentralbank. Auf der nächsten Seite sehen wir, und das sprach ich an, die geopolitischen Themen. Und was man hier schon sieht, es ist ja weltweit, es ist global, es sind globale Themen, die uns bewegen und es sind globale Themen, die sehr komplex sind, die immer wieder neu diskutiert werden müssen. Und allen voran natürlich die Spannungen zwischen USA und China. Hier ist ein ganz klarer strategischer und politischer Wettbewerb entbrannt. Und hier gibt es immer wieder ein Stück vor und ein Stück zurück. Aber insgesamt kann man sagen, dass die Spannungen stark im Vergleich zu einigen Jahren zuvor sehr stark zugenommen haben. Und man ganz genau beobachten muss, wie sich das weiterentwickeln wird. Dann natürlich auch die Frage der Länder im Russland-Ukraine-Krieg. Es gibt viele, viele Themen, beispielsweise in Asien, China-Taiwan-Konflikt, aber auch in China selber die Frage, inwieweit die Wiedereröffnung, wir haben es hier als holprige Wiedereröffnung nach der sehr langen Corona-Pause, inwieweit hier dann auch politisch gegengesteuert wird. China hat ein großes Thema der Jugendarbeitslosigkeit oder der jungen Erwachsenenarbeitslosigkeit. Also hier auch innenpolitisch einige Baustellen. Klar, nach wie vor die nukleare Bedrohung Nordkorea, aber auch Iran. Also hier muss man genau gucken, was da weiter passiert. Dann hatten wir jetzt natürlich das Thema NATO. Also auch hier gibt es weitere Spannungen, inwieweit auch Russland sich gegenüber den NATO-Mitgliedstaaten verhalten wird, auch wieder mit Säbelrasseln oder mit verbalen Drohungen das begleiten wird. Lateinamerika interessanterweise sieht ein bisschen interessanter oder ein bisschen wohlwollender aus, denn hier ist Lateinamerika wirklich für uns eine sehr attraktive Quelle wir haben es genannt, der Diversifizierung und zwar von Wirtschaft und Lieferketten. Also hier ist Lateinamerika durchaus im Fokus von den USA und von Europa für eine verstärktere Beziehung. Schauen wir uns die nächste Seite an. Und hier ist es tatsächlich die Ableitung. Also ich habe jetzt die Themen, unsere wichtigen Leitplanken gezeigt. Und für uns ist natürlich immer wichtig, ja, was können wir daraus ableiten für die Kapitalmärkte? Was ist für uns interessant jetzt im weiteren Verlauf des Jahres? Also nach wie vor müssen wir dynamisch bleiben. Also es ist durchaus angesagt, aufgrund der ja noch erhöhten Unsicherheit hinsichtlich Wachstum und Inflation an den Portfolien zu bleiben, die Chancen zu versuchen zu nutzen und einen dynamischen Asset Allocation Ansatz wirklich in den Portfolien umzusetzen. Dann Anleihen Cash weiter im Fokus, vor allem natürlich auch aufgrund des sehr attraktiven Zinses. An den Aktienmärkten noch vorsichtig. Im zweiten Halbjahr könnten hier durchaus Chancen entstehen, aber noch vorsichtig und wenn, dann die Qualität bei den Aktien, bei den Unternehmen suchen. Aufstrebende Märkte beobachten von West nach Ost, also vor allem auch basierend auf den interessanteren Wachstumsaussichten, vor allem in Asien und nach wie vor und immer wieder ESG-Themen sind im Fokus. Also ganz wichtig, denn hier passiert ungemein viel. Es gibt sehr viele strukturelle Veränderungen und hier heißt es, diese strukturellen Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und als Anleger für uns und für Sie natürlich entsprechend zu begleiten. Gerne auf die nächste Seite. Ich sprach schon an bei den Aktien. Was sind unsere Hauptaugenmerke beim Thema Aktien? Zum einen derzeit die Gewinnrezession, damit Peter, werden wir ein bisschen darüber sprechen, was damit genau gemeint ist. Also hier sind wir ein bisschen vorsichtig aufgrund der möglichen Entwicklung der Gewinne. Bewertungen sind derzeit relativ hoch, vor allem in den USA. Wir setzen auf Qualität, auf Value und auf Dividende. Und ich sprach schon an auf nachhaltige Themen. Und wenn es geht, in der Diversifizierung Emerging Markets. Also den Developed Market Markets bevorzugen. So, wie sieht das Bild auf der nächsten Seite sehr gerne? Wie sieht das nun genau aus? Also Sie haben hier, Sie kennen das ja auch, unsere Einschätzungen, die wir ja gern immer wieder bei unseren zweiwöchigen Calls zeigen. Sie haben die Anlageklassen aufgeteilt nach Fixed Income, Aktien oder eben sonstigen. Und die derzeitige Positionierung hier für unseren Call haben wir die zweite Spalte erweitert, nämlich die Erwartung fürs zweite Halbjahr. Und was man sehen kann, ist, dass wir zum einen im Verlauf des Jahres wohl positiver werden auf der Fixed Income Seite für europäische Staatsanleihen, aber auch für europäische Peripherieanleihen. Ja, mehr vorsichtiger, so rum formuliert, vorsichtiger werden wir für die High Yield Anleihen in Europa als auch in den USA. Wenn man sich dann die rechte Seite anguckt auf der Aktienseite, ja, hier wird die Hoffnung, dass wir konstruktiver werden können für Aktien im Verlauf des zweiten Halbjahres hier dann in den USA und auch in Europa und auch in den Emerging Markets, ist ja auch schon etwas angeklungen. Und für China und für Japan sind wir neutral und positiv. Ja, hier möchte ich gerne enden. Und Peter, ich freue mich jetzt auf unsere Diskussionsrunde.
Wunderbar, ganz herzlichen Dank, liebe Helene, für die schon bis jetzt geleisteten Ausführungen. Ich glaube, das war jetzt ein ganz guter Überblick, wo wir momentan stehen und wie sich ja Mundi die Welt im zweiten Halbjahr 2023 vorstellt. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen in die Details reingehen. Jetzt schauen wir mal auf die Seite 3 zurück. Das war ein sehr interessanter Überblick, finde ich, aus einer Investitionsperspektive, was so die Kernthemen im zweiten Halbjahr sein könnten. Kannst du da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen? Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel USA vor, gestern kamen die Inflationszahlen, es gab ja eine erstaunliche Abschwächung des Anstiegs der Verbraucherpreise im Juni auf 3%. Die Amerikaner kommen ja fast auf das Zielniveau der Federal Reserve, das sie sich vorgenommen haben. Eine erstaunliche Entwicklung, wo wir in Europa und insbesondere in Deutschland noch weit entfernt sind. Wie geht es da weiter? Was ist deine Meinung dazu?
Genau. Also in den USA sagt es ja auch schon eingangs, gehen wir von einer milden Rezession aus. Also denn für uns ist es schon relativ ja, sicher oder auch ausgemacht, dass diese sehr starken, sehr massiven Zinserhöhungen, die wir über die Zentralbank, US-Zentralbank gesehen haben, auch ihren Niederschlag in der Realwirtschaft finden werden. Also zwar ging man vor allem im ersten Quartal nach, vor allem nach den Banken, ja, nach den Bankenkrisen in den USA davon aus, dass nun schneller und stärker eine Rezession in den USA kommen wird. Allerdings hatte die Federal Reserve Bank, und deshalb haben wir es auch hier als Trilemma genannt, nämlich das Thema Stabilität, dafür gesorgt, dass keine Verspannungen an den Finanzmärkten in den USA, aber auch weltweit entstehen können. Also hier hat man das Schlimmste verhindert und auch das Thema, ja, Wachstum und Rezession so ein bisschen nach hinten geschoben. Die Fed spricht ja selber auch in den USA von einer milden Rezession und zwar auch eher in 2024 als in 2023. Was heißt das für die Zentralbank? Ja, für die Zentralbank und die Federal Reserve Bank sagt es ja hier immer gerne wieder, ja, sie bleiben datenabhängig. Also das heißt, die Zentralbank beobachtet ganz genau, was passieren wird in den Inflationszahlen, du sprachst sie gerade an, aber auch natürlich in der Arbeitsmarktentwicklung. Und was man so beobachten kann, ist, dass in den USA so ein bisschen geteiltes Bild gibt, dass nämlich die Indikatoren, die Frühindikatoren aus dem verarbeitenden Gewerbe mittlerweile sehr stark im Rezessionsniveau sich befinden, allerdings im Servicebereich noch eine relative Stärke vorherrscht. Das führt auch dazu, dass die Kerninflation in den USA relativ beim relativ hohen Niveau verharrt. Die ist zwar jetzt auch stärker als erwartet etwas zurückgekommen in den gestrigen Inflationszahlen. Aber vor allem die Headline hat sich ja stark zurückentwickelt. Allerdings, wie gesagt, die Kerninflation hält sich hartnäckig auf einem höheren Niveau. Ja klar, die Märkte haben entsprechend reagiert gestern schon, ja, sich schon neue Hoffnungen aufgebaut, dass vielleicht die Zentralbank damit ja weniger Zinserhöhungen als die zwei, die sie jetzt immer andiskutiert, nun auch umsetzen wird. Also hier ist es noch ein etwas gemischtes Bild und deshalb sprechen wir eben davon wirklich Trilemma und das, was wir jetzt ja jüngst an den Zahlen gesehen haben, ja, reflektiert genau das, was auch hier in unserer ganz linken Karre zu sehen ist.
Also Unsicherheit bleibt weiter bestehen. Helene, ich möchte den Ball auch nochmal aufnehmen, weil du gesagt hast, von Ost nach West, wachsende Bedeutung Asiens. Und ich merke, es kommen einige Fragen auch, werden hier gestellt, die Rolle Chinas. Jetzt haben wir heute einen besonderen Tag. Heute wird die China-Strategie der Bundesregierung durch die Annalena Baerbock heute Abend auf einer Veranstaltung ja präsentiert. Quasi mit einer Unterüberschrift, Rivalität und Wettbewerb kommen zusammen. Klar ist, das Risiko soll abgebaut werden in den wirtschaftlichen Beziehungen, aber ohne den Kontakt abzubrechen. China wird als Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale bezeichnet. Jetzt haben es die Chinesen auch nicht leid. Ich habe mir nochmal die Zahlen angeschaut und habe mich bei den Kollegen informiert. Wir haben bei den China-Exporten einen Einbruch um mehr als 12%. Die Abkühlung der Weltwirtschaft ist wirklich dort spürbar. Sogar bei den Importen ein Rückgang um 7%. Also die Binnenwirtschaft erholt sich offensichtlich nur sehr, sehr langsam. Westliche Regierungen wollen, wie gesagt, unabhängig sein. Der Handel mit den USA brach um 24% ein. Und die Exporte nach Deutschland reduzierten sich auch so um die 15%. Also diese Rolle, die man China immer zugestanden hat als Konjunkturlokomotive für viele Länder auf dieser Welt, das scheint momentan in Stocken geraten zu sein. Schaut man die Immobilien an, schaut man Jugendarbeitslosigkeit und so weiter. Also trotzdem ein Place to be, eine Region, wo man investieren sollte oder eher mit Vorsicht zu genießen. Und sind andere besser in Asien?
Also wir sind aus einigen Gründen positiv für China. Also zum einen ist es natürlich so, dass es die wirtschaftliche Entwicklung, Nachholeffekt sich weiterhin moderat entwickelt. Klar, ich bezeichnete es vorhin als holprig und auch hier sprachst du es an. Es ist davon auszugehen oder es ist eigentlich so zu sehen, dass China derzeit nicht die Lokomotive, die weltwirtschaftliche Lokomotive für das globale Wachstum sein kann. Dazu gibt es einfach auch ja im eigenen Land noch ein paar Themen. Klar, insgesamt, wenn man sich auch hier die Frühindikatoren für das verarbeitende Gewerbe in China ansieht, auch hier sehen wir einen Abfall, zurückentwickeln dieser Frühindikatoren. Allerdings sind wir noch nicht, wie in den USA, im Rezessions- oder Kontraktionsumfeld, wie wir es immer sagen, sondern wir sind noch, gerade wenn man jetzt den ISM oder in dem Fall, das ist der PMI in China, sich ansieht, noch bequem über diesen Level von 50 oder 52. Also wir haben eine Verlangsamung, die Dynamik lässt nach, Momentum ist noch positiv, also es ist durchaus in Relation zu den entwickelten Ländern, Developed Markets, noch positiv zu sehen. Wir gehen davon aus, dass mindestens die 5% Wachstum in diesem Jahr in China erreicht werden. Wir gehen bei Amundi von 5,7 für dieses Jahr aus und für ein Wachstum nächstes Jahr von 4,3. Und da sind wir natürlich rein strukturell auf einem ganz anderen Level, als wir es in den USA oder in Europa haben. In den USA gehen wir in 2023 von 1,6 aus. Genau, danke, wir sehen es gerade. Und dann reflektieren die Rezession minus 0,3 im nächsten Jahr und in der Eurozone, wie ich es auch vorhin sagte, ein relativ sehr niedriges Wachstum unter Potenzial. Also hier hat China durchaus ein strukturelles Wachstumsvorteil. Was auch für China spricht, ist, dass rein aus fiskalischer Sicht, also rein aus Unterstützungssicht von der chinesischen Regierung für die inländische Wirtschaft viel mehr zu erwarten ist und erwarten werden kann, als auch wieder in den USA oder in Eurozone. Also hier kann noch viel begleitet werden. Auch ist die Zentralbank entsprechend etwas konstruktiver, die begleitet das Wirtschaftsgeschehen, manchmal, wie ich auch sagte, schon mit Zinssenkungen. Also hier hat man auch nicht den sehr restriktiven Eindämmungskurs der Zentralbanken für ein Einbremsen der wirtschaftlichen Entwicklung. Also es gibt durchaus positive Aspekte und was auch wichtig ist, wenn man sich die Aktien ansieht, auch von den Bewertungen hat man hier noch durchaus auch Möglichkeiten. Allerdings, in der Tat, wir müssen natürlich das geopolitische Risiko genau im Blick haben. was sich hier weiter passiert. Es ist auch viel mehr ein etwas langfristigerer Blick, aber es werden Unternehmensbeziehungen, es werden sich auch Fokussierungen der nationalen Wirtschaft mehr mit Partnern entwickeln. Und hier werden sich auch entsprechend andere Länder oder andere Regionen zusammenfinden. Und das wird etwas längerfristig, mittelfristig, längerfristig sein, aber das haben wir genau im Blick, denn hier kann es durchaus auch zu Veränderungen der Lieferketten der Produktionsstandorte in Zukunft kommen.
Was sind denn dann noch weitere Märkte, wenn du in den asiatischen Bereich reinschaust? Wir wollen ja alle auch diversifizieren, unsere Portfolien. Also China habe ich jetzt verstanden, auch mit Risiken weiter behaftet. Was kommen denn für andere Märkte noch aus den im weiteren Kreis der Emerging Markets in Frage aus deiner Sicht?
Also wir finden, wenn man bei den Emerging Markets bleibt, finden wir Indien sehr interessant. Indien hat ein ungemeines strukturelles Wachstumspotenzial. Indien ist eine Demokratie. In derzeitigen, wenn wir zur Geopolitik zurückkommen, im geopolitischen Verhältnis, es bezeichnet sich eher als neutrales Land, ist also nicht ganz so offensiv in der Positionierung geopolitisch wie China. Also hier hat man so ein bisschen einen anderen Ansatz. Und insgesamt finden wir neben Indien auch interessant Brasilien, wenn man jetzt mal aus den Asien, Emerging Markets Asien, schwankt. In Brasilien hat auch noch relativ hohe Wachstumsraten, hat gute Ausstattung auch an Rohstoffen und natürlich ein riesiger Markt und nicht nur Brasilien, sondern ganz Lateinamerika über den Mercosur, sehr interessant. Und nochmal einen Schwenk zurück auf Asien finden wir auch interessant, beispielsweise Vietnam oder Indonesien.
Also ja, auch hier Diversifikation, in der Gunst der Stunde. Ich habe jetzt gerade, wenn ich hier auf die Folie schaue, die wir da auf dem Bildschirm haben, habe mir gerade die Amerikaner angeschaut. Irgendwie reden ja alle über die Rezession in USA und auch das, was die Fed macht, vielleicht 23 noch mit Zinsanpassung oder vielleicht erst 24. Die Wachstumszahlen schauen für nächstes Jahr jetzt nicht so berauschend aus, obwohl, wenn man mit den Leuten spricht, viele sagen immer noch Land of Milk and Honey. Der Arbeitsmarkt robust, der Konsum robust, große Programme werden initiiert von Präsident Biden, nur Stichwort Inflation Reduction Act, wo Milliarden reingepumpt werden in verschiedene Bereiche, Infrastruktur, Umweltschutz und so weiter. Aber trotzdem ein Ausblick, der eher eigentlich verstimmt, sage ich mal, und der negativ ist. Passt das zusammen, wenn ich auch die Börsen anschaue? Ich weiß, die Leute sagen, ja, S&P 500, enorme Entwicklung. Da gibt es wieder die anderen, die sagen, ja, aber schau genau hin. Die Titel, die wirklich gelaufen sind, das sind die Hightech-Titel, die Growth-Titel, die 50 größten Growth-Titel, die machen eigentlich das Wachstum aus und die anderen hinken hinterher. Wie passt das alles zusammen? Wie schätzt du das als Fondsmanagerin ein?
Also bleiben wir mal einmal bei den Wachstumszahlen, weil wir das Bild hier ja auch noch haben. Also es ist so, dass wir derzeit von einer milden Rezession ausgehen, die auch im zweiten Halbjahr, wahrscheinlich dann im vierten Quartal relativ klar ersichtlich ist oder sein wird. Das ist hier der Hintergrund. Also zum einen werden sich die höheren oder erschwerteren Finanzierungsbedingungen auf das Verhalten der Unternehmen und den Konsumenten legen. Also das wird schon passieren. Bei den Konsumenten ist es so, du sprachst es ja auch an, sieht man eigentlich noch eine relative Stärke. Also auch die Konsumentenumfragen sind noch relativ positiv. Wir haben auch einen starken Konsum gesehen, auch vor allem im Dienstleistungs- und Servicebereich. Das kam auch vor allem daher, dass der US-Bürger mit einer sehr, sehr komfortablen finanziellen Ausstattung aus der Corona-Krise zurückkam. Also hier hatten entsprechend die Sparraten der Konsumenten in den USA sich sehr stark nach oben entwickelt, was eher untypisch ist in den USA. Der US-Konsument ist nach wie vor sehr konsumfreudig, gibt gern das Geld aus, das er hat und spart nicht in dem Ausmaß, wie es vielleicht wir in Europa sehen oder auch in China an Sparraten. Also hier hat sich erstmal die Sparrate sehr stark entwickelt. Das wird jetzt sukzessive zurückgebaut. Das heißt, die Sparraten sind jetzt, wenn man immer sich den Vormonatsvergleich ansieht, nicht mehr hoch. Im Gegenteil, Also hier wird wieder ja entspart. Dann haben natürlich der US-Bürger auch wahnsinnig viele Unterstützungspakete bekommen während der Corona-Zeit. Und deshalb hat man jetzt noch eine lange Zeit eine sehr, sehr komfortable Position gehabt als Konsument und entsprechendes Geld ausgegeben. Das wird sich jetzt langsam abbauen. Von dem her werden wir sukzessive, graduelle Schwäche bei den US-Konsumenten sehen und das sich auch wieder rückkoppeln auf die Unternehmen. Denn die Unternehmen hatten jetzt durch diese sehr komfortable Lage des US-Konsumenten die Möglichkeit, die höheren Preise auch übersetzen zu können in höhere Verkaufspreise. Das haben die Verbraucher entsprechend mitgetragen. Aber wir gehen davon aus, und das ist auch ein Bild, das wir haben werden, dass wir eine Gewinnrezession sehen werden, vor allem in den USA. Nämlich auch darauf basierend, dass zum einen die Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen schwieriger geworden sind, es ist einfach teurer, Projekte refinanzieren oder refinanzieren, als auch über den Konsumenten, der nicht mehr die hohen Preissteigerungen mittragen wird. Also deshalb haben wir so ein bisschen, sind wir immer noch etwas vorsichtig auf der Aktienseite in den USA, vor allem darüber zu sehen, dass wir erwarten, dass sowohl in den nächsten Quartalsberichten sich die Gewinne, aber auch die Umsätze entsprechend zurückentwickeln werden.
Das halte ich für eine sehr gute Einschätzung, für die fundierte Einschätzung. Wenn man jetzt hört, auch das Thema künstliche Intelligenz spielt ja auch eine Rolle bei der Entwicklung der Tech-Titel, was heute wieder auch über den Ticker gekommen ist. Elon Musk startet selber eine neue KI-Firma und macht dadurch eine Opposition zu OpenAI und Google. Wird spannend sein, was da noch alles kommt und ob das weiter die Kurse beflügelt. Ich würde jetzt mal gerne nochmal auf die Folie 8 schauen. Das ist interessant, glaube ich, so diese Anlagethemen im zweiten Halbjahr. Würde aber gerne einen kleinen Zwischenstopp einschieben mit dir gemeinsam, Helene, und einen Blick auf Deutschland schauen. Ich meine, wir leben in Deutschland, Anlageregion Deutschland. Es wird viel gesagt, das Thema ist, wir verspielen unseren Wohlstand, die Regierung hält die Menschen auf Trab mit immer neuen Gesetzesvorhaben und. Es geht viel um Einschränkungen und so weiter. Wie ist Deutschland als Anlageland momentan einzuschätzen? Was haben wir für eine Meinung dazu und wie wird es in den Portfolien berücksichtigt?
Also was man, wenn man einmal von der Anlagemeinung startet, ist es so, dass wir in Deutschland ein sehr zyklischer Markt für den Anleger sind. Das heißt, dass wir vor allem in Deutschland mit den unseren Unternehmensstrukturen sehr stark auf die Wirtschaft in Europa, aber eigentlich viel mehr globale Wirtschaft ausgerichtet sind. Und wenn man sich das Weltwachstum, globale Wachstum Welt ansieht, wird es etwas schwieriger. Da haben wir nicht mehr diese sehr hohen Wachstumsraten wie in den Jahren oder auch in längeren Jahren zuvor. Also das heißt, hier muss man etwas vorsichtig sein. Also wir hatten auch durchaus schon die ersten zyklischen Unternehmen, also die eben sehr stark mit dem Wirtschaftswachstum, mit der Produktion weltweit verbunden sind, die erste vorsichtige Meldungen gegeben haben, dass es eben nicht mehr so einfach in der Gewinnentwicklung und den Umsätzen sein wird, wie wir es davor hatten. Also von dem her auch hier Europa als wirklich sehr zyklischer Anlage, Aktienanlagemarkt derzeit noch mit Vorsicht zu sehen. Und hier vielleicht nochmal gleich einen Schritt weiter. Wenn Europa oder auch USA auf jeden Fall Qualitätsunternehmen aussuchen, also Unternehmen, die in der Lage sind, Preise aufgrund ihres einzigartigen Geschäftsmodells oder aufgrund ihrer Produkte an den Konsumenten weiterzugeben, an den Verbraucher weiterzugeben oder auch Unternehmen, die in einer Nische arbeiten und produzieren oder auch, das nimmt man auch bei Qualitätsunternehmen dazu, eine sehr, sehr solide Bilanz haben, also auch nicht so abhängig sind vom gestiegenen Zinsniveau, auch wieder in Sachen Investitionen.
Vielen Dank, Helene. Wir kommen natürlich nicht umhin, um heute auch über die Rentenmärkte zu sprechen. Wir selber haben ja unter dem Slogan, the bonds are back, einiges dazu veröffentlicht. Renten sind ja seit jeher geeigneter Diversifizierer, im Niedrigzinsumfeld natürlich weniger attraktiv. Jetzt sind die Zinsen wieder zurück, es gibt aber eine hohe Unsicherheit und Volatilität an den Rentenmärkten. Der Anleger ist konfrontiert mit Phänomenen wie einer inversen Zinsstrukturkurve und so weiter. Also Anleihen und Cash im Fokus hast du dahin geschrieben. Was heißt das für den Anleger? Wie kann er das machen? Wie kann er Bonds aktiv in seine Asset Allocation einbauen?
Also wir haben, um das besser fassen zu können oder auch analysieren zu können, das eigentlich in drei Phasen eingeteilt. Und zwar die erste Phase, die haben wir das große Repricing genannt. Also das letztlich, wir kamen aus einer Niedrigzinswelt und hier war es auf jeden Fall ganz klar, dass sich ein Richtungswechsel aufgrund der hohen Inflation der Zentralbankpolitik nun abgezeichnet hat. Also da waren wir, das galt vor allem fürs letzte Jahr, gerade Anfang, Mitte letztes Jahres, da waren wir sehr vorsichtig in die Situation. Der zweite Part, und da befinden wir uns immer noch, nennen wir auch holprig, also eine holprige Anpassung an die Gegebenheiten. Hier vor allem über die Renditekurse, du sagtest das auch schon, ja, der Anleger beschäftigt sich mit inverser Zinsstrukturkurve, mit dem er sich davor wahrscheinlich nicht beschäftigt hatte. Jetzt hat man hier einen ganz anderen Blick auf das Thema. Wir haben noch eine sehr hohe Unsicherheit und eine sehr hohe Volatilität, ganz anders als an den Aktienmärkten. Also wenn man sich die Volatilität Bondmärkte versus Aktienmärkte ansieht, haben wir hier einen riesen Unterschied. Also wir haben eine sehr hohe Volatilität. Man muss sich eigentlich nur gestern wieder die Bewegung an den Bondmärkten angucken, aufgrund der Inflationszahlen in den USA. Also hier schwappt die Meinung der Kapitalmarktanleger hinsichtlich der weiteren Rendite schwappt etwas hin und her. Und hier, da sind wir eigentlich noch mittendrin. Also wir sind noch in dieser zweiten Phase. Die dritte Phase, und das wird dann wirklich interessant, da sagen wir auf jeden Fall Risiko wieder dazu nehmen im Bereich der Anleihen, denn wir werden weniger Unsicherheit haben bei der Inflation und dem Wachstum. Wir werden auch sehen, dass die Geldpolitik wieder akkumulieren wird, also vielleicht sogar dann die Zinsen senken wird und auch die Credit Spreads sich schon angepasst haben, auch hinsichtlich der Wachstumsentwicklung. Und hier wird es attraktive Einstiegszeitpunkte geben. Da sind wir jetzt noch nicht, aber nichtsdestotrotz, alles in allem, sind wir positiv auf Duration. Man hat es ja auch in der Folie gesehen, wir sind vor allem positiv auf der Fixed-Income-Seite, Staatsanleihen USA, und werden im Verlauf des Jahres, wenn auch die EZB wieder ein bisschen klarer sieht und auch vielleicht da, dass das Ende der Zinserhöhung irgendwann abzusehen ist, auf jeden Fall auch hier wieder deutlich, deutlich positiver werden.
Wunderbar, gut. Also Renten auch gehören wieder in ein diversifiziertes Portfolio. Auch da ist Performance machbar. Auch ein bisschen Absatz, muss nicht unbedingt Teil sein, aber gute Staatsanleihen, Qualität und so weiter, du hast es angesprochen. Helene, ich schaue gerade auf die Uhr, vielleicht am Schluss nochmal. Du weißt es, wir bei Amundi nennen das immer the wall of risks oder the wall of worries, also der Pool von Risiken, der uns von verschiedenen Seiten bedroht. Wenn du jetzt eine Einschätzung geben würdest, so nach dem Motto, denke ich an die Wirtschaft in der Nacht, welche Risiken würdest du sehen, primär, für die Anleger heute und für die Asset Allocation?
Also tatsächlich ein sehr großes Risiko ist die geopolitische Entwicklung, denn wir sehen es einfach, dieses Risiko, wir sehen es einfach noch nicht reflektiert an den Kapitalmärkten. Also das heißt, da kann es durchaus bei Eskalationen, also bei Kriegseskalationen dazu kommen, dass entsprechende Bewegungen an den Märkten folgen würden. Also das würde dann zum Beispiel bedeuten, dass vor allem die Risikoanlagen, wie Unternehmensanleihen oder Aktien oder Emerging Markets deutlich leiden könnten in der Kursentwicklung. Ansonsten, was sind die weiteren Risiken? Risiken sind, dass die globale wirtschaftliche Verlangsamung weiter anhalten wird, die weniger über milde Rezessionen, sehr komfortable milde Rezessionen sprechen, sondern tatsächlich über sehr, sehr starke, sehr starken Wachstumseinbrüche, auch hier global, also sehr, sehr scharfe Rezessionen. Das ist auf jeden Fall ein Risiko sein. weiter, aber auch natürlich die Stagflation. Man spricht eigentlich kaum mehr darüber, aber das tatsächlich niedriges Wachstum kombiniert mit einer anhaltend hohen Preisentwicklung, also anhaltenden Inflation zusammenkommt. Auch hier könnte es durchaus ein Risiko bestehen, dass das vor allem in den USA und Europa nochmal eintreten wird. Oder aber auch, wenn man noch weiter Risiken suchen mag, dann aber auch über die Finanzierungsbedingungen, über die Liquiditätsbedingungen an den Märkten. Also da denken wir schon wieder an die Banken, Krise, Entwicklungen in den USA im März zurück. Also dass hier nochmal Stress an den Kapitalmärkten entstehen könnte. Ne? Also das sind auf jeden Fall so die wichtigsten vier Risiken oder Szenarien, die eintreten könnten. Die Wahrscheinlichkeit halten wir eher gering. Aber wir beschäftigen uns natürlich mit Szenarien und die sind für uns durchaus gegeben.
Dankeschön. Letzter Satz noch von deiner Seite zum Thema nachhaltigen Investieren. Du hast es hier auch auf der Folie stehen, ESG-Themen im Fokus. Wir erinnern uns dran, gestern Abstimmung im Europaparlament, die Wiederherstellung der Natur stand über diesen Punkt, der abzustimmen war, Renaturierung, ein bisschen auch ein Teil des Green Deals und ein Gegenpunkt zum Inflation Reduction Act in den USA. Geht die Story weiter? Klar, ich glaube, also ja, aber was ja, ist das
genau.
Argument?
Genau. Nein, also auf jeden Fall. Also ich meine, gerade im letzten Jahr und auch mit den Gesprächen mit unseren Kunden und auch mit unseren Investoren haben wir natürlich schon viel über das Thema ESG und auch Entwicklung von ESG-Anlagen gesprochen. Aber, und da war auch unsere Antwort immer klar, die ESG-Themen bleiben im Fokus. Und auch, weißt du ja selber, Peter, wir als Haus haben uns auch ganz klar dem Ziel verschrieben und haben ganz klare eigene Ziele gesetzt, um unseren Beitrag hier zu leisten. Aber auf jeden Fall mal einen Schritt zurück. Ja, also wir sehen die Net-Zero-Ambitionen als sehr wichtig an. Also das finde ich auch, wenn man so ein bisschen die Presse verfolgt, etwas in den Hintergrund getreten. Aber es ist durchaus wichtig, das weiter zu beobachten, die Auswirkungen auf die Investitionen daraufhin abzuleiten. Wichtig natürlich auch Themen, beispielsweise wie Nahrungssicherheit, weiter in den Fokus zu stellen. Also nicht nur Net Zero, sondern es gibt ja ungemein weitere viele Themen. Deshalb, ja, es ist ein wichtiges Thema oder das wichtigste Thema vielleicht sogar, aber es ist auch wie eine Klammer, um alles herumzusehen. Also hier auf jeden Fall ein ganz klares Ja von dir und von mir zum Thema ESG-Themen.
Super, vielen Dank, Helene. Also das Thema klebt weiter, um es mal so zu sagen mit einem Plattenspruch. Ganz herzlichen Dank für deinen Blick auf die Märkte, liebe Helene. Das erste Halbjahr ist ja gelaufen. Jetzt wissen wir, wie ungefähr das zweite Halbjahr ausschauen könnte. Und jeder kann jetzt auch eine Grundlage nehmen für die Entscheidungen, für Investitionen, die eben anstehen. Ja, meine sehr verehrten Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses heutigen Amundi Marktupdate Calls, der ein spezieller war, nicht nur zum ersten Halbjahr 23, sondern auch zum Ausblick auf das zweite Halbjahr. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse. Sie wissen es, wir werden auch weiterhin im Rahmen unserer CIO-Update-Calls mit allen wichtigen Informationen Sie versorgen. Gerne lade ich Sie auch ein, dass Sie bei uns vorbeischauen auf unserer Informationsplattform, die wir Amundi Institute nennen. Oder Sie blicken auf das auf Sie zugeschnittene Unterstützungsangebot. Sie sehen das hier auf der Folie mit weiteren CIO-Calls und Produkt-Update-Calls. Schauen Sie einfach mal, was für Sie mehrwertig ist, was für Ihre Zwecke zu gebrauchen ist. Wir sind da gerne für Sie da. Ja, und jetzt gibt es eine kleine Sommerpause, denn der nächste CIO-Markt-Update-Call findet am 14. September, wie gewohnt, um 13 Uhr statt. Sie können heute schon auf der Amundi-Veranstaltungsseite reinschauen, was wir dort für Sie vorbereitet haben und wenn Sie wollen, sich auch entsprechend den Termin schon vormerken. Ja, herzlichen Dank nochmals an Helene Mindeschbauer, dass sie heute diese 45 Minuten mit mir gemeinsam gestaltet hat. Mein Name ist Peter Bartstüber und im Namen von Amundi Asset Management wünsche ich Ihnen allen jetzt einen schönen, ruhigen Tag und freue mich auf ein gesundes Wiederhören, spätestens dann im September. Auf Wiederschauen, Servus und machen Sie es gut.